Deutschlandfunk, das Wochenendjournal.
Ich möchte wissen, wie die schmecken.
Und?
Naja, so ein bisschen nach geröstetem Brot.
Ja.
Eigentlich kaum nach Tier.
Ich denke, es ist der ökologische Wahnsinn, was wir betreiben, gerade mit unseren Meeren.
Also es wird wirklich darauf hinauslaufen, dass sich nicht mehr viele es leisten können, tierische Produkte zu essen.
Sie soll den Hunger einer wachsenden Weltbevölkerung stillen, dabei das Klima möglichst wenig belasten, nachhaltig und auch noch gesund sein, die Ernährung der Zukunft. Eine wichtige Rolle spielen dabei weniger Fleisch auf unseren Tellern, pflanzliche Lebensmittelalternativen und eine ökologischere Landwirtschaft. Wie das konkret aussehen könnte, wollten wir im Rahmen unserer diesjährigen Deutschlandfunk-Denkfabrik wissen. Es könnte so schön sein, wie gestalten wir Zukunft? Kommt unser Essen beispielsweise zukünftig aus dem Bioreaktor statt vom Bauernhof? Ich habe mir mal angeschaut, wie alternative Lebensmittel erzeugt werden. Außerdem habe ich mit Landwirten gesprochen, die bei der Bestellung ihrer Felder oder bei der Produktion von Lebensmitteln ganz neue Wege beschreiten. Algen, Agroforst und Aminosäuren, die Ernährung der Zukunft. Das ist heute Thema in unserem Wochenendjournal. Herzlich willkommen, sagt Anja Nils.
Aber wenn ganz frisch was aus dem Ofen rauskommt, dann esse ich die.
Ich möchte wissen, wie die schmecken.
Und?
Naja, so ein bisschen nach geröstetem Brot.
Ja.
Eigentlich kaum nach Tier.
Also normal schmecken sie nussiger. Die sind ein bisschen fettiger so.
Aber ein bisschen nussig stimmt. Das ist schon eine sehr besondere Verkostung. Es geht hier nämlich um getrocknete und geröstete Larven der schwarzen Soldatenfliege. Klein, braun und knusprig. Ich bin zu Gast bei einem der größten Tierhalter in Deutschland, bei Heinrich Katz, der irgendwann aus Schwaben nach Baruth ins südliche Brandenburg kam, in seiner Firma Hermetia. Und der lateinische Name der schwarzen Soldatenfliege lautet Hermetia illocens, daher also der Firmenname. Und hier leben mehrere Millionen davon als Fliegen und als Fliegenlarven. Gedacht für die Ernährung. Zunächst für die von Tieren und perspektivisch aber auch für die von Menschen. Also ist hier Insektenzucht dann einfach eine besondere Form der Nutztierhaltung.
Das ist durchaus vergleichbar mit der Schweinefleisch- oder Hühnfleischproduktion. Wir müssen zunächst Muttersauferkel produzieren, dann das Ferkel zum Bauern, der mästet es und dann geht es ins Schlachthof. Und wir haben hier den holometabolischen Lebenszyklus, wo wir immer Eier bekommen und junge Larven schlüpfen lassen. 10% von denen dürfen sich dann durchentwickeln, immer wieder zu fliegen. 90% werden gemästet. Hier gehen wir jetzt als erstes mal in unser sogenanntes Fliegenhaus. Hier drin wird es gleich ein bisschen feuchter und anderes Klima.
Oh, das riecht aber hier so ein bisschen sehr würzig streng. Und hier sind so Zelte?
Ja, das sind sogenannte Love Cages. Da findet die Begattung statt. Das Männchen fliegt das Weibchen von hinten an. Und wenn sie so Rücken an Rücken, dann findet da der Samenaustausch statt.
Ach, dieser ganze Käfig mit seinen Zeltwänden ist voll mit schwarzen Fliegen. Jeder einzelne ist so 1,5 Zentimeter, oder? So.
1,5 Zentimeter, so schmaler, langgestreckter Körper.
Und weiße Beine. Aber als hübsch möchte ich sie wirklich nun doch nicht bezeichnen.
Nein, die sind bei uns nicht heimisch. Die sind so um den Äquator rum, kommen ursprünglich aus Mittelamerika. Aber sie sind nicht invasiv. Das ist ein ganz großer Unterschied. Invasiv ist die Definition, dass sie Schäden verursacht. Das erwachsene Tier nimmt keine Nahrung auf, hat keine Mundwerkzeuge mehr. Der Legestachel ist viel zu weich, dass er irgendwie durch Pflanzenoberfläche oder durch Häute oder irgendwie durchdringen kann. Sie überleben den deutschen Winter nicht.
Aber hier ist es mollig warm, 30 Grad und 80% Luftfeuchtigkeit in einer verglasten Halle. Also wirklich nette Bedingungen für Millionen Fliegen, die hier in ihren Gasekäfigen herumbrummen und Eier legen. Und zwar in kleinen Wellpappekartons, so groß wie Pralinenschachteln, die an den Stoffwänden außen befestigt sind. Und da kratzt
presst Heinrich Katz jetzt mit einem kleinen Löffelchen so eine Prise Eier heraus?
Das werden so 200, 300 Eier sein, was ich jetzt hier auf dem Löffel habe. Aber in diesen 300 Quadratmeter können wir so im Schnitt in der Woche 20 Kilogramm Eier ernten. Aus einem Gramm Eier machen wir 5 Kilogramm Larvenmasse.
Weil die Larven ja dann gemästet werden, und zwar mit einem Nährsubstrat, das aus pelletiertem Schweinefutter hergestellt wird. Die ganz kleinen Larven kommen dazu zuerst in so eine Art Larvenkindergarten, und das schauen wir uns jetzt mal an.
Gehen wir mal in die Nursery, ganz nach links. Sehr viel Englisch, weil wir eben europäisch oder weltweit unterwegs sind. Und jetzt sind sie schon ein bisschen größer, ne? Jetzt sind sie so stabil, dass wir sie in Bioreaktor einbringen können. Und Bioreaktor ist das, was wir hier drüben sehen.
Das heißt, die Minilarven leben in großen, flachen Schüsseln auf ihrem Nährsubstrat und kommen nach ein paar Tagen dann in eine Art überdimensionalen Ofen mit vielen Etagen.
Der Bioreaktor ist die ganze Einrichtung hier. Da haben wir 10 Schubladen mit 7,5 Quadratmeter. Und da stellen wir das Klima dar, das die brauchen. Also Temperatur, Luftfeuchtigkeit sollten schon 30 Grad haben. Also versuchen wir, möglichst warm zu sein, weil sie dann schneller sind.
Und die sich jetzt hier auf den Blechen winden und fressen, die sind schon so ungefähr so dick wie ein Regenwurm. Liebevoll gepflegt werden sie von Doreen Kirchhoff, das ist hier die Produktionsleiterin. Wie lange bleiben die denn hier drin?
Hier sind sie jetzt bis 12 Tage drin.
Und dann?
In der Schublade. Dann werden sie geerntet tatsächlich, hört sich so an, mal geerntet. Und dann werden sie weiter verarbeitet.
Und dann packen wir die auf die Einrichtung hier.
Also sieht aus wie so Backbleche, ne?
Sind auch fast Backbleche. Und bringen die hier rein.
Geht so eine Schleuse auf?
Da werden sie abgetötet. Das Hitze, da haben wir 80 Grad. Da sterben die in Bruchteilen von einer Sekunde. Und dann gibt es getrocknete Larven.
Die ich ja vorhin schon kosten durfte. Die werden aber normalerweise nicht so gegessen, sondern hier weiterverarbeitet in einem penibel sauberen Raum, dem Schlachthaus. So heißt das wirklich, weil man hier alle Bestimmungen einhalten muss, die auch für andere Schlachttiere gelten.
Die getrockneten Larven werden angewärmt und gehen in eine Presse. Und dann wird eben getrennt in Fett und in einen Presskuchen. Und dieser Presskuchen wird dann hier mit der Mühle noch gemahlen. Und dann haben wir das Mehl, das dann eben eine Körnung hat wie Weizenmehl und das dann eben verkauft wird.
Und das vom Eiweißgehalt und Aminosäuremuster absolut hochwertig ist und auch klima- und ressourcenschonend produziert werden kann, weil kaum Flächen verbraucht werden und hier zum Heizen die Abwärme einer Biogasanlage genutzt wird. Das Substrat, in dem die Larven groß werden, kann als Dünger genutzt werden. Das Öl zum Beispiel für Meisenknödel. Das Chitin, aus dem die toten Insekten ja hauptsächlich bestehen, für Medizinprodukte bei der Wundversorgung. Und eigentlich könnten die Larven der schwarzen Soldatenfliege auch komplett und kostengünstig mit Abfall ernährt werden, wenn das in Deutschland nicht verboten wäre.
Alles, was nicht so holzartig, fasrig ist, sei es Fäkalien, sei es Brotreste, Gemüse, Milch, Joghurt, also eine riesen Bandbreite, die die weghauen kann. In Europa werden fast 90 Millionen Tonnen Lebensmittel weggeworfen, Lebensmittelreste, Biomasse weggeworfen. Und mindestens 30, wenn nicht 40 Millionen Tonnen davon, könnte man mit dem umsetzen, was heute in Biogasanlage geht oder auf die Deponie.
Und das darf man nicht, weil?
Weil es ein Nutztier ist. Und im Nutztier dürfen nur zugelassene Futtermittel gegeben werden und kein Abfall. Man kann durchaus auch Rückläufer aus dem Supermarkt nehmen, solange keine Fisch- und Fleischbestandteile drin sind. Also ganz trivial gesprochen, wir dürfen Pizza Margherita, aber Pizza Salami dürfen wir nicht. Und das ist eigentlich völlig unsinnig.
Die Insekten können dann vor allem in der Tierfütterung für Klima- und Umweltentlastung sorgen, indem sie zum Beispiel Soja oder Fischmehl ersetzen. Soja ist ja problematisch, weil sie häufig gentechnisch verändert wird und importiert werden muss. Und für Fischmehl werden die Weltmeere leer gefischt, weil 30 Millionen Tonnen Fisch pro Jahr zu Fischmehl verarbeitet werden.
Und wenn wir das anteilmäßig vielleicht ein bisschen, sage ich mal, ersetzen können, da wären wir schon viel, viel weiter. Ich denke, es ist der ökologische Wahnsinn, was wir betreiben, gerade mit unseren Meeren.
Also ersetzt dieses Insektenmehl hier vor allem Fischmehl oder Soja, zum Beispiel beim Hundefutter, Schweinefutter, Hühnerfutter oder Fischfutter. Aber es gibt auch schon Insekten, wie zum Beispiel die Wanderheuschrecke oder Hausgrille, die für die menschliche Ernährung zugelassen sind. Und es gibt Produkte, wo Insekten auch verwendet werden, etwa in Backmischungen, Müsliriegeln oder Nudeln. Und nun sollen eben auch die Larven der schwarzen Soldatenfliege dazukommen und demnächst zum Beispiel in Brot, Insektenwürstchen oder Steak verarbeitet werden. Also könnte man den Hunger in der Welt mit Insekten bekämpfen?
Die Insekten werden die Welt nicht alleine retten. Aber wir sind schon ein Mosaikstein, vielleicht 10 Mosaiksteinchen, schon ein signifikanter Baustein. Und wenn es ganz viele solche signifikante Bausteine gibt, dann kommen wir auch in der Weltrettung vorwärts.
Hier kommen immer mehr. Hallo. Die sind ja super neugierig.
Ja, ja, extrem neugierig.
Oh, die toben ja hier richtig rein, raus.
Ja, ja, völlig übermütig. Die können extrem schnell werden.
Schweinsgalopp, jetzt weiß ich, was Schweinsgalopp heißt.
Also meine Schweine sind alle zahm. Das muss auch so sein, weil ich ja alleine meistens mit denen arbeite und ich muss sie alleine von einer Koppel auf die andere setzen können und so. Deswegen müssen sie einfach ziemlich zahm sein und Menschenbezug haben.
Und deshalb machen Sie jetzt hier am Rand Ihres Paddocks auch Männchen und wollen gestreichelt werden. Vielleicht möchten Sie auch lieber ein Leckerli. Also ich bin unterwegs auf einem Brandenburger Acker südwestlich von Berlin mit Anja Koch. Das ist eine ganz besondere Schweinebäuerin. Die hält ihre Schweine nämlich nicht im engen Maststall und so auf Spaltenböden, sondern draußen. Sommers wie winters. Es ist ganz schön kalt, knapp über 0 Grad und noch dazu windig. Es regnet auch andauernd. Wie kommen denn die Schweine damit klar?
Also die Kälte macht denen gar nichts aus. Ich würde mal sagen, ab minus 20 Grad fangen sie an so ein bisschen, dass ihnen doch ein bisschen kalt wird. Das sieht man dann an der Körperhaltung von irgendwelchen Kleinen. Die machen dann so einen Buckel und kommen wenig aus der Hütte raus. Aber ansonsten also fühlen die sich bei so einer Temperatur viel wohler als im Sommer. Weil die haben natürlich eine dicke Speckschicht und die kriegen auch richtiges Winterfell. Also die Borsten, die werden wesentlich dicker im Winter. Und im Sommer haben sie eben das Problem, dass sie nicht schwitzen können. Die haben keine Möglichkeit zum Wärmeaustausch, also weder hecheln noch schwitzen noch sonst irgendwas. Und deswegen brauchen sie ja eben dann immer dringend Suhlen, dass sie sich da abkühlen können.
Die Schweine leben hier in verschiedenen Gruppen, die Muttersauen zusammen, die Absetzer, die jungen Wilden und alle haben Hütten. Also die sehen so aus wie zu groß geratene Hundehütten, meist aus weißem Kunststoff, gut isoliert und dick eingestreut mit Stroh. Aber die Hütten sind für die Schweine schon wichtig, oder?
Also das brauchen sie. Die schlafen da ja auch nachts drin und die wissen ganz genau, das ist ihr Zuhause. Das haben sie schon gern, also ein Dach über dem Kopf, Schutz. Es wird ja auch wirklich warm da drin, also durch ihre Körperwärme heizen die das schon gut auf.
Also das Stroh in den Hütten wird regelmäßig gewechselt?
Nee, das wird nicht gewechselt. Das ist trocken und sauber, weil die nicht in die Hütten machen. Also die machen nie auf ihrem Schlafplatz oder da, wo sie fressen. Schweine sind sehr sauber. Also eigentlich sind Schweine Waldbewohner und wollen halt auch immer neue Flächen weiterziehen und so und sind immer auf Futtersuche.
Sind es denn jetzt wirklich auch Bio-Schweine?
Ja, genau. Ein biozertifizierter Betrieb. Biofutter, Biostroh, die Flächen sind biozertifiziert. Alles.
Wie viel haben Sie hier?
Momentan sind so um die 80 und davon 14 Muttersauen und ein Eber und der Rest sind alles Ferkelmastschweine.
Und der Eber heißt natürlich Eberhard. Wie könnte das anders sein? Die Muttersauen heißen Hilde oder Roswitha und die fressen Getreideschrot, Futterkartoffeln und Gemüse und alles das, was sie hier auf dem Ackerboden so finden. Die wühlen hier nämlich ganz, ganz emsig alles um. Und gerade jetzt hat es hier auch wieder Schweinenachwuchs gegeben, also ganz frisch geborene Ferkel. Die gehen wir jetzt mal besuchen. Die sind weiter hinten auf dem Gelände und da gibt es dann sogar eine richtig extra Abferkelkoppel.
Genau, das ist sozusagen der Kreißsaal der Schweine. Da haben die Sauen immer eine Einzelhütte, diese weißen, und die werden dick mit Stroh eingestreut, dass die Sau mit den Ferkeln da ganz in Ruhe ihre Ferkel aufziehen kann.
Haben die hinten ein kleines Fenster, die Hütten? Oh, oh Gott, hier liegt ja eine.
Ja,
ganz gemütlich im Strohbett.
Ja. Wo sind jetzt deine Kleinen?
Da hinten.
Da hinten, ja.
Och Gott, wie süß. Die sind aber auch richtig eingekuschelt im Stroh, ja, da hinten. Ne? Ich sehe genau, nur ein ganz kleines rosa Ohr und, ja, eine rosa Nase.
Ja, ja, sind manchmal schwer zu sehen. Ja, jetzt ist erstmal große Aufregung. Ich mache mal wieder zu.
Ja, damit es nicht so kalt wird.
Genau, nicht. Ja.
Und was für Rassen sind das? Manche sind ja so einfach rosa, manche beige, schwarz, gescheckt, einige ganz dunkel.
Es ist ein Kompromiss zwischen robusten Rassen, die sehr genügsam sind vom Futter her und mit den Bedingungen hier draußen klarkommen. Und aber auch trotzdem ein gewisses Wachstum und Fleischansatz brauche ich halt doch. Ich muss ja auch ein bisschen wirtschaftlich sein. Das ist ein Problem bei den alten Rassen, dass die sehr, sehr viel Fett ansetzen und das schlecht vermarktbar ist. Also ich verstehe jeden Kollegen, Kolleginnen, die ihre Schweine im Stall halten und so und auch aus wirtschaftlichen Gründen auf Vollspaltenböden und in Kastenständen und so weiter. Kann ich total nachvollziehen, weil es ist einfach nicht wirtschaftlich, was ich hier mache. Ja,
ja, das ist wahrscheinlich dann eher Galgenhumor und eigentlich auch ziemlich traurig. Und deshalb macht Anja Koch das Ganze hier jetzt nämlich auch nur noch nebenberuflich, hobbymäßig, weil es sich eben einfach nicht rechnet.
Ich schicke das über Newsletter raus, den Schlachttermin. Und dann können die Kunden bestellen. Alles, was man sich vorstellen kann. Hackfleisch, Krustenbraten, auch die ganzen Innereien.
Wir sind jetzt
alles,
in dem kleinen Hofladen im Dorf, der einmal in der Woche geöffnet hat.
Und jetzt
müssen
wir nochmal über Geschmack reden.
Lehminger Weideschwein,
also
beziehungsweise dessen Produkte dann kaufen.
Die wirklich sagen, es schmeckt wie in ihrer Kindheit, das Schweinefleisch. Als die Schweine halt einfach auf dem Hof gemästet wurden mit ganz viel Grünfutter und so weiter. Es ist meistens etwas fester von der Konsistenz. Also ich hatte auch schon Kunden, die das nicht mochten, weil sie einfach dieses wabbelige, weiche Fleisch gewohnt waren. Aber die meisten sind sehr begeistert und es bleibt einfach so groß, wie es ist. Wenn man es zubereitet in der Pfanne, da tritt kein Wasser aus, nichts.
Ist das jetzt die Zukunft der Ernährung?
Also es wäre total schön, wenn es das wäre, aber das wird es nie sein. Also das geht ja gar nicht, Schweine so zu halten. Für die Massen, die gegessen werden, funktioniert das nicht. Aber aus Klima- und Tierwohlsicht wäre das die optimale Haltungsform auf jeden Fall. Also ich habe keine Ahnung, was mein CO2-Ausstoß pro Kilo Schweinefleisch ist, aber ich denke, er ist sehr gering. Ich brauche keine Heizung, keine Belüftung, also keine Energiekosten, außer das bisschen Diesel für den Traktor. Das ist nicht wirklich viel. Dann verfüttere ich nur Abfallgetreide, also alles, was bei der Aufbereitung für die menschliche Nahrung sozusagen abfällt, wird an die Schweine verfüttert. Es wird nichts extra angebaut. Ich brauche super wenig an Stroh und so weiter. Und ich denke, es ist sehr ressourcenschonend. Sie werden sehr nah geschlachtet, keine Transportwege. Ich habe alles aus der Region.
Und hier kostet dann eben der Schinken 40 Euro pro Kilo, das Kotelett 24 und das Hackfleisch 16 Euro. Und trotzdem rechnet sich das Ganze nicht. Und selbst wenn solche Haltung in Deutschland verpflichtend wäre, würde die große Nachfrage nach billigerem Schweinefleisch durch Importe aus dem Ausland befriedigt werden. Und wer das Ganze freiwillig unterstützen möchte, muss schlicht und ergreifend zumindest mal wohlhabend sein.
Also es wird wirklich darauf hinauslaufen, dass sich nicht mehr viele es leisten können, tierische Produkte zu essen. We'll be right back.
Man fragt sich, ist das jetzt die Zukunft der Landwirtschaft oder eher moderne Kunst? Ich bin unterwegs im Institut für Getreideverarbeitung südlich von Potsdam mit einem der Chefs, mit Thomas Kretschmer. Aber hier geht es nicht nur um Getreide, sondern generell um Forschung rund um die Ernährung. Da war das Institut nämlich schon zu DDR-Zeiten sehr erfindungsreich. Und vor der Tür des Labors hängt hier ein großes Plakat, auf dem Mikroalgen zu sehen sind. Millionenfach vergrößert, Spirulina und Chlorella zum Beispiel. Das sind unter anderem die Algen, mit denen hier gearbeitet wird. Und die sind vor allem erstmal ziemlich hübsch.
Na, also Spirulina, die hat wirklich ihren Namen, weil sie wirklich wie eine Spirale gedreht ist. Chlorella, die Kugelalge, und Hematococcus hat eine grüne und eine rote Phase. Sie sind mikroskopisch klein. Das sind wirklich Kunstwerke.
Rot und rund oder grün und länglich oder gelb-grün und so ein bisschen aufgebaut wie ein Gehirn oder wie ein Blatt.
Brotococcus brauni, die ist zum Beispiel interessant. Die gibt im Wasser praktisch ihre Lipide ab und dann bildet sich auf der Wasseroberfläche ein richtiger Fettfilm. Ja, und dann können Sie das abschöpfen.
Und diese Lipide, also rein pflanzliche Fette und Fettsäuren, werden zum Beispiel für Impfstoffe gebraucht oder bei der Produktion von Nahrungsmitteln. Also um das klarzustellen, es geht hier um Mikroalgen, nicht um die großen, die man so aus dem Meer zieht und die man zum Beispiel als Salat oder beim Sushi verwendet, sondern eben um die winzigen Süßwassermikroalgen, die ja so ein bisschen als Lebensmittel der Zukunft gelten. Vielfältig einsetzbar und reich an Nährstoffen wie Proteinen, Aminosäuren, Enzymen, Mineralstoffen, Spurenelementen, Vitaminen oder Antioxidantien, die dann als Extrakte verwendet werden können. Sie werden als Tabletten zur Nahrungsergänzung eingesetzt, aber auch schon verarbeitet im Lebensmittelbereich, in Nudeln und Spätzle, als veganer Eiersatz oder in Mayonnaise oder in Smoothies. Und weil der Bedarf da ist und die Preise, die man damit erzielen kann, hoch sind, könnten doch Landwirte, für die sich die Schweinehaltung wegen unserer veränderten Ernährungsgewohnheiten nicht mehr lohnt, nun Algenfarmer werden. Gesunder Ernährung beitragen und gleichzeitig ein bisschen Umwelt und Klima retten, so die Idee. Und der ganze Prozess beginnt hier in diesem Labor.
Was Sie dort hinten sehen, was wie ein großer Kühlschrank aussieht, da ist unsere Stammsammlung drin. Das heißt, da haben wir also kleine, fingerhutgroße Reagenzgläser, wo also ganz wenige Zellen drin sind. Aus dieser Stammsammlung heraus füllt man das in Erlmeyer-Kolben, gibt ein bisschen Nährlösung dazu.
Und da sind jetzt grüne, rote, gelbe Flüssigkeiten drin, richtig, die sich da so ein bisschen hin und her bewegen.
Weil wir unterscheiden eben Grünalgen, Blaualgen, Rotalgen, Braunalgen.
Und die müssen nun natürlich erstmal wachsen. Also zunächst in den ziemlich kleinen Erlenmeyer-Kolben, die man ja vielleicht noch aus dem Chemieunterricht kennt, und dann in immer größeren Gefäßen. Und dabei wird der Algenanteil auch immer höher. Hier wächst das also alles indoor und ziemlich sauber, aber sonst wachsen Algen durchaus draußen, einfach so, oder?
Spirulina kommt ja auch zum Großteil zum Beispiel aus Hawaii oder aus Myanmar. Und dort wird es in Open Ponds gezüchtet, also nichts anderes wie Swimmingpools. Die sind zwar nur so 20 cm tief, aber über die Luft werden also auch andere Algen mit eingetragen. Beziehungsweise auch der Vogel, der da drüber fliegt und mal was fallen lässt, das landet in dem Swimmingpool und ist natürlich hinten auch im Produkt. Und das wollen wir nicht. Wir wollen ein absolut reines Produkt. Und deswegen müssen wir vom Anfang an möglichst steril arbeiten.
So, wo gehen wir jetzt hin?
Na, jetzt gehen wir hier zur nächsten Station.
Das sind jetzt große Glasgefäße, kolbenartig, jedes ungefähr so 50, 60 Zentimeter hoch. Und da blubbert es ordentlich drin, führen Schläuche rein. Das heißt, da wird einfach Sauerstoff reingepumpt.
Nein,
oder was?
CO2. Ah. CO2 wird reingepumpt und wie bei jeder Pflanze über die Photosynthese entsteht ja dann Biomasse und Sauerstoff. 50% der weltweiten Sauerstoffproduktion entsteht in den Ozeanen durch die Photosynthese von Algen, Mikroalgen.
Und diese Lampen, die aussehen wie Neonröhren, die genau hinter diesen Flüssigkeitsbehältern sind, die simulieren das Sonnenlicht?
Die simulieren jetzt hier das Sonnenlicht.
Also wird bei der Indoor-Algenproduktion durchaus Energie durch Lampen und Heizung verbraucht. Und das ist eigentlich dann auch nur nachhaltig, wenn man dazu auch nachhaltig erzeugte Energie nutzt. Aber es wird auch klimaschädliches CO2 umgewandelt in Sauerstoff. Das ist umweltpolitisch gesehen ja schon mal ein Riesenvorteil. Also CO2 wird hier quasi als Ressource betrachtet.
Sie sehen jetzt hier auch schon einen großen Tank, der also mit CO2 gefüllt ist. Und so wäre das dann in einer großtechnischen Produktion auch. Man müsste also das CO2 aus einem Industrieprozess abzweigen, speichern und dann kann man es einsetzen. Und beim Bauern ist eben auch die Idee, er könnte das natürlich auch gleichzeitig mit einer Gewächshausproduktion, wo er ja auch CO2 braucht, verbinden.
Und aus dem Kuhstall möglicherweise CO2 entnehmen.
Sagt Michael Groß von der Beratungsfirma TI Consult, der jetzt zu uns gestoßen ist und hier mithilft, die Idee bekannt zu machen und weiterzuentwickeln. Er zeigt auf die Glasröhrchen im Freilandgewächshaus, wo die Algen nun weiter wachsen dürfen, mit Hilfe des echten Sonnenlichts und CO2. Oder auch in sogenannten Tropfenreaktoren. Das ist dann sowas wie die Königsklasse der Algenzüchtung, denn jeder Tropfen mit Algenflüssigkeit kann quasi im freien Fall maximal viel CO2 und Licht aufnehmen und so für maximales Algenwachstum in dieser Brühe sorgen.
Dann wird das hier in einen Vorlagebehälter gepumpt und hier steht dann eine Zentrifuge, die also praktisch die Biomasse und Wasser voneinander trennt. Und dann sieht das wirklich aus wie, ich sag jetzt mal, grüne Motterpampe, ne, wenn es eine Grünalge ist.
Und die muss dann auch noch getrocknet werden. Das ganze Verfahren hat das Institut für Getreideverarbeitung jetzt in eine Art riesigen Container gepackt und der kann dann dafür sorgen, dass ein Landwirt zum Algenfarmer wird.
Es ist also eine Klimakammer und wir haben hier eine Beleuchtung von LEDs.
Sieht cool aus, so ein bisschen wie Disco, ne? Immer eine Lampe rosa, eine grün, eine rosa, eine grün. Und hier sind an der Decke rote Rohre und dann sind Netze gespannt, waagerecht von rechts nach links, die aussehen wie überdimensionale Hängematten.
Ja, also wir haben hier oben Düsen, die Tropfen erzeugen. Und diese Tropfen fallen eben auf unsere Netze, bilden an der Unterseite einen Tropfen, fallen auf die nächste Etage und bis sie unten auf die Erde fallen. Dann laufen sie in einer Sammelrinne zusammen und werden mit einer Pumpe wieder nach oben gepumpt. Es ist also eine Wassersuspension und in dieser Wassersuspension ist die Alge drin. Und dann kann ich einmal in der Woche ungefähr ein Drittel entnehmen und dann kann ich ernten. Also die Anlage, so wie wir sie hier sehen, schätzen wir mit 700.000 Euro.
Also wenn Sie für entsprechende Kilopreise von diesen Extrakten letztendlich mehrere hundert oder tausende von US-Dollar am Markt erzielen können, dann lohnt sich das natürlich für Landwirte.
Und wenn man mehrere Container übereinander stellt, also das sogenannte Vertical Farming betreibt, ist der Flächenverbrauch gering und die Algen sorgen für hochwertige Proteine für uns, aber auch in der Tiernahrung. Ackerflächen könnten wieder nur der menschlichen Ernährung dienen oder der Biodiversität. Und die Algen wandeln dann das klimaschädliche CO2 in Sauerstoff und in Algenbiomasse. Ganz so einfach ist es natürlich nicht. Noch ist Soja als Proteinquelle konkurrenzlos billig. Die nachhaltige Energie für das Indoor-Algenfarming muss man erstmal haben und als Klimaretter alleine taugen die Algen sicher auch nicht. Aber vielleicht stellen sie wirklich für den einen oder anderen Landwirt eine Alternative oder wenigstens eine Ergänzung seines Angebots dar.
Thank you. sind unsere Nachbarn. Genau.
Klingt also schon mal richtig nach Bauernhof. Ich bin hier in der Lausitz, also im südöstlichen Brandenburg, in einer der trockensten Gegenden Deutschlands, beim Landwirtschaftsbetrieb Domin. Und das ist hier der Chef, Thomas Domin. Und auch wenn das Ganze erstmal aussieht wie ein ganz normaler Bauernhof, stimmt das nur zum Teil. Was haben Sie denn hier alles?
Ja, ganz normal ist es nicht, aber wir sind ein Gemischtbetrieb. Das heißt also, wir haben sowohl Ackerkulturen, Grünland, aber auch Tierhaltung, Mutterkühe, Mastschweine, Hühner, Enten, Gänse, alles, was so zu einem Bauernhof gehört, haben wir. Und das meiste vermarkten wir direkt über unseren Hofladen. Genau. Und ansonsten, das Besondere in unserem Betrieb ist natürlich die Agroforstwirtschaft.
Also das bedeutet, dass Ackerbau und Tierhaltung mit der Forstwirtschaft kombiniert werden?
Das gucken wir uns jetzt an.
Gut.
Gucken wir uns mal an, was die Bäume so alles für gute Zwecke erfüllen können.
Bäume oder Acker?
Sowohl als auch. Also wir sehen das Ganze als System und das eine bedingt das andere. Und es gibt Wechselwirkungen, wo wir die positiven Effekte ausnutzen möchten.
Das heißt, wir sehen hier Felder und immer zwischendrin sind dann so größere Streifen, vielleicht 15, 20 Meter breit, da wachsen Bäume. Was sind das jetzt hier für Bäume?
Das erste hier sind Robinien. Danach folgt wieder ein Ackerschlag, der noch ein bisschen größer ist. Das ist Getreide, was jetzt gerade im Vegetationsbeginn ist und hoffentlich bald anfängt zu wachsen. Das ist Roggen.
Und was bringt es jetzt dem Roggen zwischen Streifen mit angepflanzten Bäumen zu wachsen?
Der Roggen profitiert von den Bäumen, indem weniger Verdunstung auf der Fläche stattfindet. Das heißt also, die Baumstreifen verringern die Windgeschwindigkeit, die Erosion geht gen Null und mit der Senkung der Windgeschwindigkeit geht auch die Verdunstung zurück. Und weniger Verdunstung in der Fläche heißt mehr Wasserverfügbarkeit für unsere Ackerkulturen. Und dadurch stabilisierte Erträge.
Jetzt fahren wir hier schon am nächsten Baumstreifen quasi vorbei. Was ist das jetzt?
Das ist ein Streifen, der mit Pappeln angepflanzt ist, den wir auch schon zweimal geerntet haben. Einmal letztes Jahr und einmal in 2020.
Und das ist auch das Stichwort. Agroforstwirtschaft heißt nicht, dass man die Pappeln oder Robinien oder was auch immer anpflanzt, damit sie da einfach sind und den Wind abhalten, sondern auch damit wirtschaftet man.
Genau. Wir bauen die Bäume nicht nur an, um die Vorteile wie Erosionsschutz zu haben, sondern natürlich auch, um die Gehölze zu nutzen. Und in dem Fall bei den Pappeln werden diese geerntet und zu Hackschnitzeln verarbeitet, die wir dann wiederum als Brennmaterial für unsere Heizung benutzen und unseren Hof und unseren Hofladen damit heizen.
So, dann sind wir jetzt mal ausgestiegen. Das heißt, mitten auf dem Acker Roggen und dann wieder ein Streifen Bäume unterschiedlicher Art. Dann wieder Roggen, dann wieder Bäume. Wie kommt man auf so eine Idee?
Es gab so ein Aha-Erlebnis. Ich habe an meinem Hof gestanden und habe meinen Acker durch die Gegend fliegen sehen. Und nicht nur mein Hof war vom Sandsturm eingenebelt, sondern auch die ganze Nachbarschaft. Und da habe ich natürlich angefangen nachzudenken. Es gab frisch gestrichene Häuserfassaden, die dann wieder gereinigt und neu gestrichen werden mussten. Ursprünglich wollte ich nur einen Streifen direkt am Hof machen, um ein bisschen Windschutz zu haben für meinen Hof. Aber dann kam mir so natürlich der Gedanke, ja, dem Acker geht es ja genauso, nicht nur deinem Hof. Also wie kann ich denn meinen Acker da behalten, wo er hingehört, und zwar auf meinen Flächen? Und dabei helfen uns die Bäume und das tun sie sehr, sehr gut.
Aber es geht natürlich Ackerfläche verloren. Rechnet sich das Ganze am Schluss?
Ja, die Fläche geht ja nicht wirklich verloren. Ich baue nur was anderes an. Und zwischen den Gehölzstreifen entwickelt sich ein Mikroklima. Davon profitieren die Ackerkulturen und haben einen leichten Mehrertrag, sodass ich die Fläche, auf der ich die Gehölze angelegt habe, eigentlich kompensieren kann. Man muss immer das System als Ganzes sehen und nicht alles einzeln.
Also sagen wir mal, nachhaltige Produktion, Klimaschutz, Biodiversität. Sind das alles Dinge, wo Sie sagen, ja, da gehe ich einen Schritt in die Richtung, die wir eigentlich alle wollen?
Definitiv. Genau das, was Sie gerade gesagt haben, können wir mit der Agroforstwirtschaft leisten. All diese Sachen sind möglich. Es ist auch eine gesellschaftliche Leistung, die wir da erbringen mit Biodiversität, Klimaschutz und so weiter. Also wir sparen ja mit den Bäumen auch CO2. So ein Baum hat ja nicht nur oberirdisch CO2, sondern auch in den Wurzeln. Und den können wir langfristig binden, auch wenn wir jetzt noch in Richtung Pflanzenkohle gehen, zu der wir unsere Pappeln teilweise auch schon verarbeitet haben.
Was ist das?
Pflanzenkohle? Naja, man muss sich das vorstellen wie Holzkohle, die wir dann ziemlich klein mahlen oder ja, die wir zerkleinern und dann auf den Ackerflächen mit ausbringen, die dann wiederum wie ein Schwamm wirken, Wasser speichern, Nährstoffe speichern können und Kohlenstoff langfristig im Boden binden können. Und Kohlenstoff speichern heißt auch Klimaschutz. Ich denke schon, dass wir die gesamte Landwirtschaft ein bisschen resilienter aufstellen müssen, wenn wir uns dem Klimawandel stellen. Und die Bäume können uns definitiv dabei helfen. Wir machen natürlich auch unsere Produktpalette etwas größer und finden hier oder da noch eine Nische, sodass auch wir als Betrieb uns ein bisschen resilienter gegenüber anderen Sachen aufstellen können. Irgendwelche Krisen, Preise hoch, runter. Ne? Also gerade der Getreidepreise, das hält man nicht ewig durch.
Steigen wir wieder ein und schauen uns noch an, wie man mit den Bäumen auch noch Gewässer schützen kann. In diesem Fall so einen kleinen Graben oder einen Bach mit Wasser, hier direkt neben einem der Felder. Was ich hier sehe, ist ein kleiner Bach vor einem angepflanzten Pappelhain.
Genau. Ja.
Welche Bedeutung haben die Bäume, die Sie ja gepflanzt haben, jetzt für diesen Bach?
Ja, hinter dem Baumstreifen befindet sich unser Acker. Und wir betreiben hier aktiven Gewässerschutz, da wir eine physische Barriere durch die Bäume aufgebaut haben. Das heißt also, ich komme mit meiner Pflanzenschutzspritze, mit meinem Düngerstreuer, meinem Güllewagen gar nicht so nah an das Gewässer ran, dass überhaupt ein direkter Stoffeintrag möglich wäre. Das schützt das Gewässer ab. Und die Bäume beschatten das Gewässer, sie kühlen es, verhindern damit Algenbildung und in dem beschatteten Bereich wächst weniger Kraut. Das heißt, auch der Gewässerunterhaltungsverband ist relativ glücklich, weil er weniger Arbeit hat.
Das war hier mal ursprünglich ein Weg zwischen den Feldern.
Genau, das ist ein altes Wegegrundstück, wo wir Obstgehölze bzw. Räucher angelegt haben, um die Landschaft einfach wieder ein bisschen zu strukturieren und Bereiche zu schaffen, wo sich auch Kleinsäuger und Insekten wohlfühlen und auch um Biotopverbünde zu schaffen. Von hier bis rüber zum Wald haben die Rehe sonst keine Deckung und hier haben sie die Möglichkeit, sich wenigstens mal so ein bisschen zu verstecken.
Also diese riesen Ackerflächen, die ja eigentlich gerade auch für die Gegend hier so typisch sind, die werden jetzt wieder kleiner, also so ein bisschen zurück zu dem, was man so früher mal hatte. Und es ist irgendwie hübscher, oder? Wenn man mal so die Gegend anguckt.
Ja, definitiv. Also die Sonntagsspaziergänge hier zwischen den Äckern sind deutlich mehr geworden, seitdem wir diese Strukturen wieder haben.
Und ganz am Schluss unserer Rundfahrt um die Äcker müssen wir uns natürlich auch noch am Hof von Thomas Domin anschauen, in welcher Form die Tiere denn von der Agroforstwirtschaft profitieren. So, jetzt geht's in den Hühnerstall. Der Hühnerstall hat einen Ausgang nach draußen. Und das sind jetzt hier richtig Freilandhühner. Oh, jetzt kommen die hier alle an. Und hinten, genau, hinten haben sie einen kleinen Wald. Einen extra Hühnerwald.
Ja, kann man so sagen, extra Hühnerwald, beziehungsweise Hühner-, Enten- und Gänsewald.
Das heißt, sie haben im Sommer Schatten?
Im Sommer Schatten und vor allen Dingen auch Schutz vor Greifvögeln. Ne? Die verschwinden dann in den Wald rein und der Habitat ist dann deutlich schwerer, sich einen Huhn zu holen.
Und da hinten stehen die Kühe. Die sonnen sich jetzt hier noch ein bisschen und die gehen dann später auf die Weide.
Genau. Wenn der Winter vorbei ist und das Gras hoch genug gewachsen ist zwischen den Baumstreifen, dann dürfen die Kühe wieder raus auf die Weide.
Und insofern profitieren hier eigentlich alle, die Tiere, der Boden, der Ertrag, das Klima und die Natur. Und für dieses Konzept hat Thomas Domin deshalb auch den Innovationspreis Moderne Landwirtschaft im Bereich regenerative Landwirtschaft in diesem Jahr auf der Grünen Woche bekommen.
Also wir tragen alle immer einen Laborkittel und gleich noch ein Haarnetz und Überschuhe. Einfach, dass wir so weit wie möglich hygienisch arbeiten können.
Verstehe ich.
Deswegen ja, so ein paar kleine Maßnahmen.
Und so hübsch gemacht mit Haarnetz, Kittel und Überschuhen geht es dann gemeinsam mit Viktoria Reinsch und Vincent Pavlo von Formo erstmal ins Labor. also tatsächlich in ein Labor, obwohl es hier um die Herstellung von Käse geht. Denn Formo ist ein Berliner Start-up, das richtigen Käse herstellt, aber eben nicht mit Milch von der Kuh, sondern aus eigens gezüchteten bzw. nachgebauten Milchproteinen. Und zwar mittels Präzisionsfermentation. Und die sorgt dann dafür, dass das, was in diesem Labor entwickelt wird, am Ende dann nach Käse schmeckt und auch so aussieht.
Also wenn wir zum Beispiel einen Gouda-mäßigen Käse machen wollen, dann muss der irgendwie eine gelbe Farbe bekommen, der muss die Form bekommen, der muss irgendwie aussehen wie ein Gouda. Und das prototypen wir hier dann so im 100-200 Gramm Maßstab. Und dafür haben wir dann halt für mich standardmäßiges Laborequipment, um das eben zu machen. Also man sieht hier einen Thermomix, das hat man vielleicht in der Küche schon mal gesehen. Wagen, Wasserbäder, Rührplatten, Heizplatten, pH-Meter. Also für Leute, die im Labor arbeiten, Standardausrüstung, die wir eben benutzen, um Käse zu machen.
Hat Ihre Fermentation irgendwas mit der zu tun, die man so vom Sauerkraut kennt?
Ja, im Grunde genommen haben alle Fermentationen damit zu tun, weil es natürlich immer Bakterien und Hefen sind, die da an der Arbeit sind. Genau.
Also Bakterien oder Hefen, das sind Mikroorganismen und die werden hier genutzt, um Proteine zu produzieren. Das macht man übrigens beim Bierbrauen genauso, nur dass hier eben am Ende kein Bier entsteht, sondern Protein. Dieses Protein muss dann natürlich erstmal zu Käse werden und das passiert gleich nebenan in einer kleinen gläsernen Produktionshalle. Übrigens mit einem atemberaubenden Blick auf die direkt daneben fließende Spree. Und das Ganze hat mit der romantischen Vorstellung einer Almhüttenkäseherstellung dann auch nicht mehr das Geringste zu tun.
Das Herzstück von dem Ganzen ist unser Käsekocher, so nennen wir ihn. Das ist ein riesiger Tank, der fasst so 15 Liter, wo wir drin unsere Milch herstellen. Und dann müssen wir unsere Milch homogenisieren. Am Ende kommt eine sehr sämige, glatte Milch raus, wo man nicht mehr zwischen Wasser und Fett unterscheiden kann. Und da geben wir dann für die Geschmacksentwicklung Bakterienkulturen hinzu, Milchsäurebakterien, die eben zum einen Säure produzieren, was auch für den Geschmack hilfreich ist, und andere Geschmacksstoffe. Und das machen wir dann für eine definierte Zeit. Das können 2 Stunden sein, das kann auch mal über Nacht 16 Stunden sein, um eben Geschmack zu entwickeln. Und dann im weiteren Verlauf machen wir den Käsebruch daraus und pressen das. So sehen unsere Käse dann zum Beispiel aus. Also das ist jetzt unser Weißschimmelkäse, Camembert. Und das ist eben, würde ich behaupten, sehr vergleichbar vom Aussehen zu einem Camembert, den man vielleicht im Supermarkt kaufen kann.
5 Jahre gibt es Formo jetzt. 5 Jahre wurde getüftelt und in diesem Jahr sollen die Käsesorten nun in die Supermärkte kommen. Aber vorher darf ich natürlich noch kosten. Das ist jetzt Frischkäse.
Das ist quasi Frischkäse, genau.
So, ich darf jetzt hier gerne mal was auf dieses Broteckchen schmieren, ja? So, also die Konsistenz ist so ein bisschen, würde ich sagen, verglichen mit normalem Frischkäse, also auch wenn man den ja gar nicht vergleichen möchte, so ein bisschen gummiartiger. Mhm. Mmh. Lecker. Leicht säuerlich, ne?
Mmh. Lecker. Also die Konsistenz ist gut.
Während ich noch verkoste, bekomme ich Besuch, und zwar von Jörg Reuter von Food Campus. Food Campus ist ein Zusammenschluss von Wissenschaftlern, Start-ups und Unternehmen, die sich der modernen Ernährung verschrieben haben. Und Food Campus möchte die Ernährungswende voranbringen und dazu große und kleine Unternehmen und Wissenschaftler zusammenbringen, damit sie dann gemeinsam an Lösungen für die Ernährung der Zukunft arbeiten. Und das demnächst auch noch auf einem wirklichen Campus, der in Berlin derzeit im Bau ist. Formo macht auch mit beim Food Campus und die Entwicklung so einer Käsealternative ist dann schon ein Baustein der Ernährung. Oder?
Ja, auf jeden Fall ist das ein wichtiger Teil. Die Folgekosten unserer Ernährung, so wie sie heute stattfindet, sind 15 Billionen Dollar pro Jahr. Einfach das, was wir auffangen müssen, weil die Menschen ernährungsbedingt krank sind, das ist ein enorm hoher Anteil. Das sind ungefähr 11 Billionen und 4 Billionen Dollar sind ökologische Folgekosten. Ich finde, das ist ein sehr eindrücklicher Beweis dazu, dass wir die Systeme überdenken müssen. Unsere Ernährung muss nachhaltiger werden und da gibt es eben ganz verschiedene Lösungen. Das eine kann mehr pflanzlich sein, pflanzenbasiert.
Aber ich stelle es mir schwierig vor. Also sagen wir mal so, auf traditionellem Käse wäre jetzt eine glücklich guckende Kuh abgebildet, die auf einer grünen Wiese steht. Was ich jetzt hier sehe, ist ein Labor, sind Bioreaktoren. Das ist Nahrungsmittelproduktion in Gewerbegebieten. Das sieht erstmal irgendwie gar nicht appetitlich und schön aus. Ist das A, die Zukunft und wie kriegt man das verkauft, so dass man sagt, ah ja, das mag ich jetzt aber auch?
Also A sehen wir ja im Bereich des Fleisches, aber auch bei Milchprodukten, dass der Markt rückläufig ist und das seit einigen Jahren. Also wenn man sich alleine mal das Milchregal vorstellt, 10 Jahre zurückgedacht, kannten wir eigentlich nur Kuhmilch von verschiedenen Herstellern. Und mittlerweile, wenn wir vor dem Milchregal stehen, haben wir eine Ausdifferenzierung im Kuhmilchbereich. Wir haben Biomilch, wir haben Weidemilch, wir haben aber auch Mandelmilch, wir haben Hafermilch, wir haben Reismilch, Kokosmilch. Also die Vielfalt ist da und die Akzeptanz groß und der Markt hat sich entwickelt. Und wir haben eine ganze Generation der heute vielleicht 20-Jährigen plus, das wird ja auch gerne die Post-Milk-Generation genannt, also die, die eigentlich schon groß geworden sind mit Hafermilch und Co. Und die nähern sich natürlich diesen Produkten mit einer viel größeren Selbstverständlichkeit. Und es ist ja wie immer, man kann Teil des Problems oder Teil der Lösung sein. Und was wir hier sehen, ist ein Teil der Lösung.
Algen, Agroforst und Aminosäuren, die Ernährung der Zukunft. Das war heute Thema bei uns im Wochenendjournal. Entstanden ist diese Sendung im Rahmen unserer diesjährigen Deutschlandfunk-Denkfabrik. Es könnte so schön sein, wie gestalten wir Zukunft? Ich bin Anja Nehls und bedanke mich fürs Zuhören.